Jede dritte Frau in Deutschland erfährt in ihrem Leben Gewalt. Die Frauenorganisation Zonta spricht mit Expertinnen über das Tabuthema Gewalt an Frauen.
Herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Podcasts Jede dritte Frau. Mein Name ist Silke Bukatzki vom Zonta Club Hamburg-Elbufer und ich darf Ihnen heute das Buch Femizide, Frauenmorde in Deutschland, erschienen im Hirzel Verlag, vorstellen. Für das Buch zu Femiziden in Deutschland haben die Autoren Julia Kruschwitz und Caroline Hanches mit WissenschaftlerInnen, Kriminologinnen, Polizistinnen, SozialarbeiterInnen, Anwältinnen, Überlebenden, Zeugen und Angehörigen gesprochen und wissenschaftliche Studien analysiert. Ihr Buch zeigt, Femizide sind ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber es gibt sinnvolle Wege zu einem besseren Schutz von Frauen vor männlicher Gewalt. Wir müssen sie nur endlich beschreiten.
Achtung! In dieser Episode geht es explizit um körperliche Gewalt an Frauen. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, höre diese Folge mit einer Vertrauensperson oder schalte erst bei der nächsten Folge wieder ein.
Die Frauenorganisation Zonta hat sich zur Aufgabe gemacht, mehr über das Tabuthema Gewalt an Frauen ins Gespräch zu kommen. Allein in Deutschland wurden im Jahr 2023 insgesamt 155 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet, so die Polizeistatistik. Und jeden zweiten Tag gab es einen Tötungsversuch. Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher liegen. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen haben wir deshalb im letzten Jahr eine Lesung mit den beiden Autorinnen zu diesem Thema hier in Hamburg abgehalten. Sie hören jetzt Frau Julia Kruschwitz mit einem Auszug aus dem Buch Femizide, Frauenmorde in Deutschland. Sie liest das Kapitel, wie das Umgangsrecht den Schutz vor Gewalt aushebelt.
Michaela, wenn der Täter Vater deiner Kinder ist, dann hast du ein Problem. Im März 2021 treffe ich eine Frau, die mir ihre Geschichte erzählt. Sie möchte anonym bleiben, denn sie ist Polizistin, verbeamtet, im Dienst. Genauso wie ihr Ex-Mann, der auch noch irgendwo in Deutschland seinen Beruf als Polizeibeamter nachgeht. Ich nenne sie Michaela. Ich treffe eine Frau mit aufrechtem Gang, geradem Blick. Michaela erzählt von ihrem Ehemann. Als ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe, war ich noch ziemlich jung, Anfang 20. Ich habe gedacht, ich habe einen Traummann kennengelernt. Er war sehr aufmerksam. Geschenke, Komplimente, hat sich sehr bemüht. Irgendwann stand dann fest, dass wir Kinder wollen. Und eigentlich gingen die Probleme los mit der Geburt unseres ersten Kindes. Er ist dann noch zum Schlafzimmer ausgezogen, weil er Ruhe brauchte. Und es hat sich eigentlich alles nur noch um ihn gedreht. Also er war eigentlich gar nicht in der Lage, ein Kind zu erziehen, weil er so viel Aufmerksamkeit für sich gefordert hatte. Und ich hatte immer den Eindruck, dass er das Kind als Konkurrent sieht für alles, was er an Aufmerksamkeit jetzt nicht mehr bekommt. Ich frage nach, ob es eine Beziehung auf Augenhöhe war. Überhaupt nicht, nein. Es drehte sich alles nur um ihn, um seine Person. Drumherum hat er die Familie gebaut. Die musste für die Fassade da sein, hatte zu funktionieren. Für ihn war wichtig mein Haus, meine Frau, meine Kinder, mein Auto. Wir hatten diese Rolle zu spielen. Wie es zu Hause ist, wenn die Tür zu war, das war egal. Ein eigenständiges Leben hat er mir nicht zugestanden, aber er hat gemacht, was er wollte. Und das Kind und ich, wir waren froh, wenn er nicht da war. Sie ergänzt, die Beziehung war wie so eine Achterbahn. Jedes Mal, wenn man an dem Punkt war, ich trenne mich, dann ging das ganz typisch weiter mit, ich verspreche dir alles, denk doch an das Kind. Und so ist man dann doch da geblieben. Dann haben wir irgendwann geheiratet, ein Haus gebaut, in dem Wissen, es funktioniert eigentlich nicht. Man hat sich immer mehr so von Highlight zu Highlight gerettet. Dann haben wir halt geheiratet. Zwischendurch war es wieder schlimm. Er hat nur geschrien, auch das Kind angeschrien. Und jedes Mal, wenn ich dann gesagt habe, jetzt reicht's, ich gehe, ich gucke mir das nicht mehr an, wie du zu unserem Kind bist. Dann hat er unter Tränen versprochen, er wird sich ändern. Ich meine, schlussendlich kennt man das ja. Aber wenn man selber drinsteckt, ist das anders. Gerade bei einem Kind überlegt man sich eine Trennung 3, 4, 5 Mal. Irgendwann hat man dann 2 Kinder. Die Tochter war 1 Jahr. Es war so, dass es einfach nicht mehr auszuhalten war, sein sich aufregen über alles und jede Kleinigkeit. Und er hat das sehr über das ältere Kind ausgelegt, seine Unzufriedenheit mit sich selbst. Ich habe irgendwann gesagt, ich möchte mich trennen. Ich möchte ausziehen. Ich will das alles nicht mehr. Wie schon 200 Mal davor. Dann ging es wieder los mit Blumen und Versprechungen. An dem Punkt, als er gemerkt hat, diesmal ist das ernst, sie geht, da kam dann die Gewalt dazu. Also wenn die Kinder im Bett waren, wenn ich schon geschlafen habe. Dann kam er immer zu rein, hat das Licht angemacht. Du darfst nicht schlafen, du redest jetzt mit mir. So ging das nächtelang, ob ich Dienst hatte oder nicht. Und ich weiß gar nicht, wie es an dem Abend dazu kam. Wir haben uns gestritten. Wieder, weil ich gesagt habe, er solle endlich aufhören, weil er unseren Sohn immer so benutzt hat. Gell, das ist ganz schlimm, wenn die Mama geht. Du hast nie wieder ein schönes Weihnachten, kein Zuhause mehr. Und so ging es tagtäglich von früh bis abends dem Kind zu zeigen, was die Mama gerade alles kaputt macht. Und da habe ich gesagt, mir reicht es, ich nehme jetzt die Kinder, ich gehe. Wir hatten ja ein Haus, ich bin in die obere Etage, weil ich die Tasche packen wollte. Da hat er mich die Treppe runtergestoßen und hat gesagt, du gehst nirgendwo hin. Die Kinder bleiben hier. Und er kam dann hinterher, hat mir den Kopf vor die Tür gehauen und mich durch die Stube geschmissen. Er hat dann auf meinem Kehlkopf gekniet und mich gewürgt. Da kam unser Sohn rein, als ich am Boden lag, er auf mir. Mein Sohn war 6, hat sich dazwischen gestellt und hat gesagt, hör auf, die Mama umzubringen. Da hat er tatsächlich aufgehört und ich habe in der Wut gesagt, verschwinde. Und bin dann zu meinem Sohn hoch und wollte ihn erstmal beruhigen. Da kam mein Ex-Mann hoch und wollte mich in den Arm nehmen und sagte, gell Schatz, wir haben doch gerade nur gekuschelt. Das war für mich das Schlimmste. Dieses Wechseln von ganz böse auf, ich bin der Tollste, das ging innerhalb von Sekunden. Ich habe gesagt, er soll einfach gehen. Ich hatte mir 2 Rippen gebrochen, hatte auch überall Hämatomen. Ich habe die ärztlich dokumentieren lassen. Und solche Vorfälle sind dann zeitlich häufiger passiert, bis ich dann wirklich ausgezogen bin. Sie beschreibt, wie schwierig es für sie war, sich aus der Beziehung zu lösen. Ein paar Tage, bevor ich ausgezogen bin, hat er sich auf den Boden geschmissen. Er stirbt jetzt, er ist ganz schwer krank. Ich habe ihn liegen gelassen, weil ich dieses Verhalten schon kannte. Das hat er oft gemacht, wenn er nicht weitergekommen ist. Aber da kam wieder unser Sohn dazu und hat gesagt, Mama, der Papa stirbt. Da habe ich dann den Notarzt tatsächlich gerufen und kriegte am selben Nachmittag einen Anruf von seinen Eltern, dass er auf der Intensivstation liege, mit Lungenembolie. Ich habe mir wahnsinnige Vorwürfe gemacht. Ich habe dann auf der Arbeit angerufen und habe gesagt, ich kann diese Woche keine Schichten machen. Mein Mann liegt auf der Intensivstation mit Lungenembolie. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich selber wusste es ja nur von seinen Eltern. Und am nächsten Abend stand mein Ex-Mann dann putzmunter vor mir auf der Terrasse. Er wollte am nächsten Tag mit unserem Sohn ins Schwimmbad fahren. Und da habe ich gesagt, ich habe heute auf Arbeit angerufen. Ich habe gesagt, du liegst auf der ITS. Ich sage, wenn die dich im Schwimmbad sehen. Und dann hat er gegrinst und hat gesagt, dann wissen alle, dass du lügst. So war das. So war das immer. Und es hat immer gut funktioniert, egal bei welchen Beteiligten. Nach dem Übergriff mit dem Treppensturz hatte Michaela Anzeige erstattet. Ich frage, ob sie damals das Gefühl hatte, dass ihr Ex-Mann sie umbringen wollte. Ob er mich wirklich umbringen wollte, das weiß ich nicht. Gedroht hat er damit nie. Aber in der Situation wäre es ihm egal gewesen, denke ich. Immerhin hat er sie laut ihrer Aussage die Treppe runtergestoßen, sie gewürgt, auf ihren Kehlkopf gekniet. Michaela erinnert sich an die Anzeige. Das war eine ganze Menge, also auch Verbrechenstatbestände. Und für sie war klar, sie zieht endgültig aus. Das hat sie dann auch einige Wochen später getan, mit den Kindern. Kurz danach kam es zur Verhandlung vor dem Familiengericht. Die Polizistin wollte erreichen, dass der Umgang des Vaters mit seinen Kindern ausgesetzt wird. Michaela sah eine Kindeswohlgefährdung, wenn die Kinder weiter zum Vater müssten, der häufig vor ihren Augen gewalttätig geworden war gegenüber ihr, der Mutter. Sie habe den Vater ja angezeigt, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie erinnern sich. Da hat der Richter gesagt, dass diese Anzeige ja eher so eine persönliche Sache von mir wäre, meinem Ex-Mann gegenüber. Es gäbe da kein öffentliches Interesse daran, dass das aufgeklärt wird. Und ich müsse doch an die Kinder denken. Wenn der Vater verurteilt wird, dann ist er natürlich noch mehr sauer auf mich. Und das lässt er an den Kindern aus. Also ist es meine Pflicht, das zu verhindern, um die Kinder zu schützen. So hat er das begründet und hat gesagt, Sie machen jetzt von Ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, ziehen den Strafantrag zurück und verpflichten sich zukünftig nicht anzuzeigen. Ansonsten entziehe ich Ihnen das Sorgerecht jetzt mit sofortiger Wirkung. So, da saß ich dann als Polizistin. Ich habe gedacht, das passiert jetzt gerade nicht. Das kann gar nicht sein. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und ich habe meinen Anwalt gefragt und der hat gesagt, machen Sie es, sonst haben Sie nach der Verhandlung keine Kinder mehr. Und dann habe ich das gemacht. Alles, wofür wir arbeiten als Polizei, was wir den Frauen erzählen, in Gewaltgeschichten, trennt euch, schützt die Kinder, die sind immer auch betroffen, auch wenn sie es nur sehen oder hören. Das ist für kleine Kinder genauso schlimm, als würden sie es selbst betreffen. An dem Tag habe ich gedacht, dass wir das alles gar nicht mehr brauchen. Michaela unterschreibt eine Unterlassungserklärung und zieht die Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Erpressung gegen ihren Noch-Ehemann zurück. Michaela zeigt mir die Verfügung des Richters. Darin steht, in Verantwortung für ihre Kinder und eine positiv gelebte Elternschaft werden die Beteiligten es unterlassen, zukünftig den jeweils anderen mit Strafanträgen bzw. Strafanzeigen und disziplinarrechtlichen Anträgen zu überziehen. Hinsichtlich der bestehenden Strafanträge bzw. Strafanzeigen verpflichten sich die Beteiligten, die bislang jeweils gestellten Anträge zurückzunehmen bzw. von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen, damit Beziehungsfrieden und damit Rechtsfrieden und eine positiv gelebte Elternschaft eintreten kann. Wohlgemerkt, beide Parteien verpflichten sich dazu. Auch ihr Ex-Mann hat das unterschrieben. Doch Grund, eine Strafanzeige zu stellen, hatte ja nur sie. Michaela zieht ihre Anzeige zurück, auch diesen Brief fotografiert sie und schickt ihn mir zu. Allerdings habe ich zur Akte gegeben, dass ich aufgrund der Aussage des Richters das Sorgerecht verliere, wenn ich die Anzeige nicht zurückziehe, in der Hoffnung, dass der Staatsanwalt ein Verfahren einleitet wegen Rechtsbeugung. Hat er nicht gemacht. Ohne meine Aussage sei es schwierig, da zu ermitteln. Und da unser Sohn bereits dermaßen belastet war, hat man gesagt, dass man ihn nicht hören wollte. Im Schreiben der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft heißt es 3 Monate später, dieses Verfahren wurde eingestellt, nachdem die Anzeigerstatterin, die damalige Ehefrau des Beschuldigten, mit Schreiben vom 5.7.2016 die Strafanträge zurückgenommen hatte, sodass davon auszugehen war, dass sie im weiteren Verfahren als Ehefrau von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen wird und somit eine weitere Aufklärung der seinerzeit angezeigten Sachverhalte nicht zu erwarten war. Michaela schickt mir auch Anwaltsschreiben der gegnerischen Seite, in denen immer wieder auf diese Verfügung hingewiesen wurde. Sie fühlte sich im Umgangsverfahren stark unter Druck gesetzt, Dingen zuzustimmen, die sie eigentlich nicht wollte. Aus Angst, sie könnte selbst das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren, weil sie vom Familiengericht als schlechte Mutter angesehen werde, als bindungsintolerant, weil sie dem Vater aus persönlichem Interesse, Rachegefühlen oder gekränkter Eitelkeit den Umgang mit den Kindern verbieten wollte. So kam es, dass der Mann sich wegen des massiven Angriffs auf seine Frau niemals vor Gericht verantworten musste. Mit der Trennung hörte die körperliche Gewalt gegen sie zwar auf, doch es fingen andere Probleme an, erzählt sie. Die seien fast noch schlimmer gewesen. Nachdem ich ausgezogen bin, hat er die Kinder massiv unter Druck gesetzt, wenn sie bei ihm zum Umgang waren. Also das war ganz schlimm. Die haben nur noch geweint. Eigentlich, weil ihr Papa sich nur darauf konzentriert hat, zu sagen, wie schlecht es ihm geht und dass das alles meine Schuld ist. Das war so schlimm, dass ich tatsächlich überlegt habe, zurückzugehen, nur damit er aufhört. Das habe ich dann Gott sei Dank nicht gemacht, aber die Überlegung war tatsächlich da. Unser Sohn hatte nachts Albträume, dass der Papa kommt und ihn holt. Tatsächlich ist er unserem Sohn mit dem Auto hinterhergefahren, weil er von der Schule kam. Und er stand auch schon unangemeldet vor unserer Wohnung. Angezeigt hat Michaela diese Bedrohungen nicht. Auch aus Angst, dass der Richter ihr das Sorgerecht entzieht. Und Sie hatte ja unterschrieben, keine Anzeigen mehr zu stellen. Und ihre Angst, dass die sowieso schon so belasteten Kinder dann dauerhaft zu ihrem Vater müssten oder gar im Heim untergebracht würden, war groß. Sie habe sich gebeugt, jedenfalls was das Strafrechtliche angeht. Doch vor dem Familiengericht stritt das Paar jahrelang weiter um Umgangsregelungen. Wer bekommt die Kinder in den Ferien? Bei wem sind sie über die Feiertage? Wer darf wie oft mit ihnen verreisen? Wer darf die Pässe der Kinder aufbewahren? Das Thema häusliche Gewalt wurde dabei laut der Polizistin ausgeblendet. Es schien nur der Grundsatz zu gelten, wir schauen nach vorn. Wir konzentrieren uns darauf, eine gütliche Einigung zwischen den Konfliktparteien herzustellen, eben die positive Elternschaft. Das Vergangene soll keine Rolle mehr spielen. Die sich streitenden Elternteile sollen sich nur noch auf die Gegenwart und die Zukunft beziehen. Sie sollen sich darauf konzentrieren, in der aktuellen Situation Lösungen für die Kinder zu finden. Michaela empfand dieses Vorgehen in ihrem Fall mehr als unpassend. Und dieses Verfahren zog sich durch. Auch beim Jugendamt, wenn es um die Umgangsregelungen ging. Wenn man im Jugendamt sitzt und eine Mitarbeiterin sitzt da, die einem erklärt, naja, dass er sie geschlagen hat, das ist doch Vergangenheit. Da denken sie jetzt am besten nicht mehr dran. Da hat man schon Lust zu sagen, okay, ich trete ihnen jetzt mal vors Bein und dann setze ich mich hin und sage, Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Im Prinzip ist es dasselbe. Wenn im Jugendamt ein Vater auftritt und eine Mitarbeiterin die Treppe runterschmeißt und sie würgt, dann kriegt er ein lebenslanges Betretungsverbot und die Mitarbeiterin wird nie wieder auch nur eine Minute alleine mit diesem Menschen in einem Zimmer sein müssen. Betrifft es aber die Mutter, dann bekommt sie diese Schutzmaßnahmen nicht, weil sie eben das Pech hat, dass er der Vater ist. Jeder Dritte von außen wird sofort geschützt, kommt in den Genuss des Gewaltschutzes. Und nur wenn man wirklich das Pech hat, dass er den Vater der Kinder ist, bekommt er das nicht. Und mir hat ein Gutachter gesagt, sie haben ihn sich doch als Partner ausgesucht. Und da habe ich dem Gutachter gesagt, stellen Sie sich mal vor, er hat sich nicht vorgestellt bei mir, hallo, ich werde dich kontrollieren, ich werde dich fertig machen, ich werde euch das Leben zur Hölle machen und wenn du dich trennen willst, dann werde ich dich schlagen. Dann hätte ich mich nicht mal zum Kaffee mit ihm getroffen. Das Problem ist ja, dass ein Mensch sich innerhalb der Beziehung ändert. Michaela hat sich verschiedene AnwältInnen genommen, um zu erreichen, dass der Vater keinen unbegleiteten Umgang mit den Kindern hat. Sie hat auch immer wieder das Thema häusliche Gewalt angesprochen, dass der Kindsvater gewalttätig wurde ihr gegenüber im Beisein der Kinder, dass sie deswegen Angst habe, die Kinder alleine beim Vater zu lassen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das hat mich vor dem Familiengericht in die Rolle gebracht. Weil sie sich in diese Angst reinsteigern, funktioniert das mit dem Vater-Kind-Verhältnis nicht. Und ich habe gesagt, man ist doch keine Maschine. Das sind doch Erlebnisse. Ich weiß, wie er jahrelang mit den Kindern umgegangen ist. Nur weil er ihnen jetzt was anderes erzählt, heißt das doch nicht, dass er das zu Hause auch so macht. Aber das spielte keine Rolle, solange der Vater sich gut verkaufen kann und sagt, ich verspreche, ich würde niemals. Dann glauben das alle gerne, das Jugendamt und das Familiengericht. Als Polizistin habe es sie fassungslos gemacht, was sie beim Familiengericht erlebt habe. Das ist ein Unding, absolut. Gerade weil alles, was häusliche Gewalt angeht, sind wir als Polizei sensibilisiert. Es ist keine Privatsache. Das ist unser Grundsatz. Wenn wir dazukommen, dann zeigen wir das immer an. In unserer Ausbildung lernen wir, wie schlimm das für Kinder ist, dass sie immer Opfer sind. Aber beim Familiengericht existiert das so nicht mehr. Da gibt es keine solchen Grundsätze, einheitlichen Richtlinien bei häuslicher Gewalt, so wie wir das kennen bei der Polizei. Da gilt, so habe ich das erfahren, er hat die Mutter geschlagen. Das ist dann halt ihr Problem. Dann ist man mehr oder weniger vogelfrei, wenn man mit dem Täter ein Kind hat. Resultat der Verhandlungen vor dem Familiengericht. Die Kinder müssen alle 2 Wochenenden alleine zum Vater, das ganze Wochenende mit Übernachtungen. Auch Teile der Ferien müssen sie bei ihm verbringen. Irgendwann hat Michaela resigniert. Ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht. Ich kann die Kinder nicht davor schützen, dass sie alle 2 Wochen in ein Umfeld müssen, wo ich unter normalen Umständen sagen würde, das tut ihnen nicht gut. Also kann ich sie nur stark machen und ihnen sagen, wir müssen da durch. Diese 2 Tage müsst ihr aushalten. Es geht nicht anders. Das ist jetzt 6 Jahre her. Anfangs sei es vor allem für ihren Sohn sehr schwer gewesen, zum Vater zu gehen. Inzwischen habe sich der Umgang eingependelt. Auch der Konflikt zwischen ihr und ihrem Ex-Mann sei abgekühlt. Sie hat aufgehört, gegen den Umgang zu kämpfen, und dann forderte er ihn nicht mehr so häufig ein. Er sagt mal auch geplante Wochenenden mit den Kindern ab. Ich hatte immer das Gefühl, es ging ihm nicht um die Kinder, sondern nur darum, Macht über mich auszuüben, sich an mir zu rächen. Wie sieht sie die gesamte Situation im Rückblick? Was hätte anders besser laufen können? Ich hätte mir gewünscht, dass ich nach dieser häuslichen Gewalt eine Therapie hätte machen können, um mein Trauma zu verarbeiten, meine Ängste abzubauen, ganz in Ruhe, ohne den Stress, ohne die weiteren Eskalationen vor Gericht, ohne die ständige Angst, die ich um meine Kinder hatte. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Täter genauso eine Therapie macht. Das wäre für mich ganz wichtig gewesen. Und gerade in dieser Zeit am Anfang, dass da ein begleiteter Umgang stattfindet. Dass ich als Mutter weiß, okay, die Kinder verlieren ihren Vater nicht, aber es ist eine Person dabei, die guckt. Die Kinder sind nicht allein, sie sind ihm nicht ausgeliefert. Davon war damals aber nie die Rede. Ich verstehe nicht, wieso einfach darüber hinweggesehen wird, wenn der Vater die Mutter schlägt. Wieso muss er nicht an sich arbeiten? Wieso bekommt er nicht irgendeine Auflage, ein Antiaggressionstraining oder irgendetwas, das ihn zur Einsicht bringt, dass er so nicht weitermachen kann? 6 Jahre sind vergangen, seitdem ihr Ex-Mann Michaela die Treppe hinuntergestoßen hat. Sie hat sich versetzen lassen, arbeitet in einer anderen Dienststelle, 70 Kilometer entfernt von der ihres Ex-Mannes. Michaela sagt zum Abschluss unseres Gesprächs mit einem Lächeln: Ich habe inzwischen 3 Kinder, bin alleinerziehend. Mir ging es noch nie so gut wie jetzt, ohne Mann.
An dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank den beiden Autorinnen, die mit ihrem Buch aufzeigen, dass Femizide ein gesamtgesellschaftliches Problem sind und wir uns nicht scheuen dürfen, weiter darüber ins Gespräch zu kommen.